Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte mit Ihnen heute ein ganz spannendes Thema besprechen. Und zwar möchte ich mit Ihnen über steueroptimierte Kapitalanlagen mit Tiny Houses sprechen. Etwas, was es bisher in den Medien so noch nicht gab.
Ja, und das ist auch einmal eine Premiere, wenn ich zu meinem Podcast tatsächlich eine Einladung von mir selber veröffentliche. Moin Moin, verehrte Tiny House Enthusiasten, und heute wollen wir uns noch einmal mit dem Thema beschäftigen, das anscheinend momentan die gesamte Tiny House Wirtschaft völlig verrückt macht, nämlich die gewerbliche Nutzung von Tiny Houses. Das kleine Intro, das ich dieser Podcast-Folge vorgestellt habe, habe ich übrigens aus einer Aufnahme meines Vortrages am 9. März in Rostock auf der Messe Bauen und Sanieren entnommen. Ich war dort eingeladen, bei dem Maklerunternehmen Wohnen in Vorpommern aus Preetz aus der Nähe von Stralsund, die einen tollen Messestand dort hatten. Der Chef Helge Meyer und sein Team haben sich nämlich auf Wohnsiedlungen spezialisiert und diese in Verbindung mit unseren Bungalows organisiert, und das war ein spannendes Thema. Denn die Messe selbst war ein kompletter Reinfall, die Gänge waren leer. Die Anwesenden, ich glaube es waren 6 oder 7 Massivhausbauer, haben sich die Füße in den Bauch gestanden und höchstens noch ihre eigenen Kekse vom Tresen weggefuttert. Und ein großer Teil der wenigen Messebesucher waren auch eher Seeleute, aber keine Kaufleute. Wenn also allgemein und öffentlich beklagt wird, dass die Bauwirtschaft momentan am Boden liegt, unsere Bauklötzchenministerin in Berlin zwar 400.000 Wohnungen bauen will, aber nichts auf die Reihe bekommt, dann sieht man hier auf der Messe das allgemeine Elend, das dieser Bauwirtschaft momentan mitten ins Gesicht springt. Ja, und tatsächlich konnten wir an dem Stand von dem Maklerbetrieb Wohnen in Vorpommern eine Besonderheit erleben. Die präsentierten nämlich auf ihrem Messestand einige spannende, und zwar übrigens kleine Baugrundstücke in der Nähe von Rostock und auch in der Nähe von Stralsund, auch direkt am Stralsunder Bodden. Kombiniert mit Bungalows aus meiner Bungalow Deluxe Serie in der Größe zwischen 35 und 60 Quadratmeter und 2 bis 3 Zimmern war es der einzige Anlaufpunkt, wo zumindest einige Leute vorbeikamen, und zwar insbesondere älteres Publikum ab 60 Jahre, die schon ein großes Haus haben und dieses verkaufen wollen, um ein kleines Haus mit kleinem Grundstück zu kaufen. Das scheint derzeit die einzige Zielgruppe im privaten Segment zu sein, die sich überhaupt noch auf Häuser und insbesondere auf kleine und winzige Häuser konzentrieren möchte. Volks- und marktwirtschaftlich gesehen zeigt sich damit die desaströse und desolate Politik unserer Möchtegern-Politiker in Berlin, die dieses Dilemma massiv provoziert haben. Und da ist es dem Markt anscheinend momentan völlig egal, ob ich ein großes, kleines oder ein winziges Haus, also ein Tiny House, haben möchte. Das ist ein Teil der Bauwirtschaft und nimmt an der Entwicklung momentan deutlich teil. Doch kommen wir nach diesem ersten kleinen Rundumschlag auf das eigentliche Thema zu sprechen, nämlich auf das Thema Investition, Kapitalanlage. Ich bin ja aufgrund des letzten Podcasts, wo ich ein Interview mit dem Steuerberater Nelson Kremers führen durfte, fast regelrecht überrannt worden mit Anfragen und Hinweisen. Zusprüche und positive Hinweise bis zu den Kommentaren, wie das war die beste Folge ever über Tiny Houses, war wirklich faszinierend. Und als wenn die Wellen, die dieses Interview schon geschlagen hat, nicht ausreichen sollten, wurde ich von Nelson Kremers nach Düsseldorf eingeladen, wo ich auf dem Tax Days, das war am Montag und Dienstag der letzten Woche, einen Vortrag halten durfte vor 50 Top-Unternehmern, die alle ein einziges gemeinsames Problem hatten. Sie zahlen zu viel Steuern und möchten dafür eine interessante Lösung haben. Und die bisherige Standardantwort war fast immer, wenn es darum geht, wie kann ich meine Steuerzahlungen drücken, eben Photovoltaikanlagen. Das erwähnte ja auch Nelson Kremers im Interview, und falls ihr es noch nicht gehört haben solltet, hört euch das unbedingt vorher nochmal an, es ist nämlich absolut spannend, denn er erwähnte dort ganz deutlich, dass es vielleicht noch die letzten 3, 4 Jahre interessant gewesen sein mag, mit Photovoltaikanlagen etwas zu machen. Wer allerdings eine neue Investition tätigen möchte, die für die letzten 2 Jahre interessant sein sollte, der sollte vielleicht mal einen Vergleich zwischen Photovoltaikanlagen und Tiny Houses zu Rate ziehen. Und das wollen wir heute einmal anpacken. Im Vorwege wollen wir allerdings einmal ganz kurz klären, für wen so ein Investment überhaupt interessant sein kann. Grundsätzlich gilt, dass es für jeden Bürger, egal ob angestellt oder selbstständig, spannend sein kann, wenn er in seiner Steuerprogression bei 40% und die Nebensteuern dann erhöht es sich ja auf ca. 43% bereits liegt. Die Spitzensteuersätze beginnen für Singles bereits bei 60.000 Euro zu versteuerndem Einkommen pro Jahr und bei Verheirateten eben bei dem Doppelten, nämlich bei 120.000 Euro. Wer also als Single zum Beispiel 100.000 Euro pro Jahr zu versteuerndes Einkommen hat, der liegt mit 40.000 Euro, also ab 60.000 Euro generell, schon mal im Spitzensteuersatz. Und für diese oberen 40.000 Euro werden über 17.000 Euro Steuern fällig. Und genau hier setzt das Thema Investitionsabzugsbetrag an, das ich mit Nelson Kremers besprochen hatte. Wer sein zu versteuerndes Einkommen also um 40.000 Euro verringern möchte, muss das Doppelte investieren, also 80.000 Euro. Oder andersherum gerechnet, wenn ich eine gewerbliche Investition von 80.000 Euro netto ohne Mehrwertsteuerberücksichtigung tätige, dann kann ich 50% im letzten oder vorletzten Jahr noch steuerlich absetzen. Dies gilt übrigens für jeden, egal ob angestellt, verbeamtet, ob Freiberufler oder Selbstständiger bzw. Unternehmer. Ich muss gegebenenfalls natürlich einen Gewerbeschein beantragen und möglicherweise dann natürlich auch noch eine Steuernummer über den Steuerberater beim Finanzamt einreichen. Das Ganze gilt natürlich auch verschärfend für denjenigen, der vielleicht gerade eine hervorragende Abfindung von seinem Unternehmen bekommen hat oder der Handwerker, der gerade seine Firma verkauft hat. Und da sprechen wir möglicherweise nicht über 40.000, sondern vielleicht über 400.000 oder noch mehr. Und da geht es natürlich dann richtig heftig in die ganze Diskussion hinein. Aber die Zahl der Menschen, für die so etwas hochspannend sein kann, geht noch weit darüber hinaus. Zu Anfang dieser Folge sprach ich ja auch über eine andere Klientel, die ich auch auf der Messe in Rostock erlebt habe. Immer häufiger passiert es, dass Best-Agers auf mich zukommen und dann sagen, wir haben noch ein paar Jahre bis zur Rente. Wir hätten gern jetzt ein kleines Grundstück mit einem Haus, das wir jetzt als Ferienhaus erstmal ein paar Jahre vermieten und dann wollen wir selber einziehen. Kurz formal angesprochen, wir sprechen also tatsächlich nicht über ein Ferienhaus, sondern tatsächlich über ein Wohngebäude, das alle energetischen Bedingungen erfüllen muss, weil es ja später dann als Wohngebäude genutzt werden soll. Und natürlich ist die Motivation für so eine Planung ganz klar. Man will natürlich über die Feriengäste sein eigenes Haus etwas finanzieren. Ist ja auch völlig legitim. Aber meine erste Frage ist dann, möchten Sie das Haus privat kaufen oder möchten Sie es gewerblich kaufen? Ja, und natürlich ernte ich dann so manches Mal ein Erstaunen nach dem Motto, ja, wissen doch Angestellte, wieso dann gewerblich kaufen? Ganz einfach, das Thema ist völlig unabhängig davon, was Sie in Ihrem bisherigen Job machen. Sie können sich natürlich auch gewerblich ein Haus kaufen. Und deswegen habe ich ja auf meiner Website auch zwei Preise, übrigens wie bei jedem Autohändler auch, nämlich eine inklusive Mehrwertsteuer und eine netto. Welcher Preis gilt für wen? Klar, der Endverbraucher zahlt den Preis inklusive Mehrwertsteuer. Und der Nettopreis ist für den Gewerbetreibenden gedacht. Und dann erkläre ich es dort etwas deutlicher, denn der Angestellte hat ja schon sein Gehalt versteuert, hat seine Einkommensteuer bezahlt und von seinem versteuerten Geld kauft er etwas und zahlt nochmal Steuern. Das ist also eine Doppelbesteuerung. So etwas gilt im Allgemeinen als unseriös, aber was ist schon seriös in der Politik? Nein, dann frage ich noch deutlicher, Sie zahlen Mehrwertsteuer. Kleine Frage, was ist eigentlich an der Mehrwertsteuer mehr wert? Klar, darauf bekomme ich gar keine Antwort, weil die meisten sich darüber gar keine Gedanken gemacht haben. Die haben es einfach bezahlt und fertig. Also kommt meine grundsätzliche Empfehlung, wenn Sie das nächste Mal in den Supermarkt gehen, in den Baumarkt oder ins Möbelhaus oder irgendwohin, nehmen Sie Ihren Taschenrechner mit und ziehen Sie von jedem Preis die 19% oder bei Lebensmitteln 7% ab. Dann sehen Sie, was der Händler bzw. der Hersteller bekommt und was Sie zusätzlich an Mehrwertsteuer noch abgezockt bekommen. In aller Regel dauert das 2, 3, 4 Tage, bis der Angestellte so richtig auf die Palme kommt, wenn er hochrechnet, wie viel Mehrwertsteuer er so pro Jahr noch obendrein zahlen musste. So, und wenn man eine zweite Steuernummer hat für ein Gewerbegeschäft, dann kaufe ich das Tiny House oder eine andere gewerbliche Investition natürlich ohne Vorsteuer. Wir kommen aber auf dieses Thema im Zuge dieser Folge noch etwas näher drauf zu sprechen. Wir wollen erstmal sehen, was für Investitionen ich denn grundsätzlich tätigen kann, um dieses Thema gewerblich anpacken zu können. Und da gab es bisher fast ausnahmslos das Thema Photovoltaikanlagen. Ich kaufe mir eine gewerblich genutzte Photovoltaikanlage, nicht die private, die ist davon mittlerweile komplett ausgenommen, sondern eine gewerblich nutzbare. Jetzt muss ich allerdings auch zugeben, dass ich mich in der letzten Zeit nur sehr oberflächlich mit Photovoltaikanlagen beschäftigt habe, weil ich einfach das nicht so ernst genommen habe. Das lag einfach daran, dass ich das Grundsystem nicht verstanden habe, weil ein bewegliches Wirtschaftsgut ist doch etwas, was ich beweglich habe und nicht, was ich fest auf ein Dach schraube und auch mit einem Stromkabel verbinde. Baurechtlich betrachtet ist es dann ein Teil des Daches und nicht mehr ein bewegliches Wirtschaftsgut. Ich frage natürlich meinen Steuerberater, sag mal, wie kommt denn das, dass es als bewegliches Wirtschaftsgut überhaupt akzeptiert wird? Die Antwort war so simpel wie klar, das ist so definiert. Das gilt übrigens auch für Rolltreppen in den Kaufhäusern, gelten auch als bewegliche Wirtschaftsgüter. Das mag jemand jetzt für wahnsinnig halten, aber es ist tatsächlich so. Nächste Frage von mir ist, ja und wer kann das ändern? Also unsere Bundesregierung könnte es, wird es aber wahrscheinlich nicht wollen. Die wollen ja immer mehr Photovoltaikanlagen, die dann übrigens unser gesamtes Stromnetz und die Sicherheit weiter verunsichern, weil es kein stabiler Strom ist. Natürlich kann es das Finanzamt auch machen, ob es das tut, ist nicht ganz sicher. Es kann aber auch irgendein verrückter Umweltverein sein, der dagegen klagt und einen Richterspruch erwirkt. Und dass das nicht ganz so an den Haaren herbeigezogen ist, das können wir ja bestätigen anhand des sogenannten Mobilheimerlasses, den die Finanzämter erwirkt haben. Was ist das, dieser Mobilheimerlass? Die Finanzämter definieren, wenn ein Mobilheim länger als 6 Jahre auf einem Platz steht, dann wird es als Immobilie definiert. Wenn ich es also steuerlich abgesetzt habe, habe ich tatsächlich nach 6 Jahren ein echtes Problem. Und das könnte das Finanzamt genauso zu Photovoltaikanlagen definieren und dann wäre das den Grund. Solche heiklen Diskussionen muss ich natürlich bei einem straßenzugelassenen Tiny House überhaupt nicht anfangen zu diskutieren. Da habe ich einen Kfz-Brief und ein Fahrzeug zu einer Immobilie umzudefinieren, das fällt selbst also einem Finanzamt schwer. Den wesentlichen Augenmerk konzentriere ich logischerweise nicht auf die Definition der Mobilität, sondern auf die steuerlichen Vorteile. Und da bietet eine PV-Anlage eben genau dreierlei Lösungen. Und wie bereits erwähnt, kann ich den Investitionsabzugsbetrag nutzen. Wenn ich also 100.000 Euro netto investiere, kann ich 50.000 Euro im letzten vorletzten Jahr geltend machen. Im Kaufjahr kann ich von den verbliebenen 50.000 nochmal 20% sofort abschreiben, das sind nochmal 10.000 Euro. Und dann kann ich über 20 Jahre hinweg den Rest linear abschreiben. Kurz gerechnet, 100.000 Investition, 50.000 im letzten Jahr, 10.000 in diesem Jahr, bleiben 40.000 übrig. Durch 20 Jahre hieße also 5% jedes Jahr und das sind dann 2.000 Euro von eben diesen 40.000, die ich jedes Jahr steuerlich geltend machen kann. So, und genau beim letzten Punkt kommen schon die ersten Fragen an. Wenn ich als gut verdienender 30-Jähriger das Ganze anpacke, na gut, dann läuft das eben, bis ich 50 bin. Wenn ich allerdings schon 60 Jahre alt bin, dann frage ich mich logischerweise, was ich mit einer 20-jährigen Abschreibung machen soll. Was soll ich im Alter von 80 Jahren überhaupt noch abschreiben? Arbeite ich da überhaupt noch oder genieße ich möglicherweise die kretische Sonne mit dem Peter Pedersen gemeinsam beim wunderschönen kretischen Rotwein? Bei einem Tiny House habe ich natürlich auch den Investitionsabzugbetrag, wenn es auch wieder 100.000 kostet, wieder 50.000 ins letzte vorletzte Jahr geschoben. Auch die Sofortabschreibung in Höhe von 20%, also die besagten 10%, gibt es genauso. Also bleiben wieder die 40.000 Euro Rest, die ich dann aber nicht über 20, sondern über 8 Jahre abschreiben kann. Wenn ich das über 8 Jahre komplett bis auf 1 Euro abschreiben will, dann sind das 12,5% und das sind 5.000 Euro pro Jahr. Also 2.000 bei der Photovoltaikanlage 20 Jahre oder 5.000 Euro 8 Jahre. Obendrein bin ich natürlich mit dem Tiny House noch flexibler und kann sagen, ich muss ja nicht mal 8 Jahre das machen, ich werde das schon nach 6 Jahren auflösen. Dann sind noch 10.000 Euro in den Büchern und das haben wir nachher noch als Vorteil, das wollen wir gleich noch näher sehen. Wenn ich also ein Tiny House über 6 Jahre nur abschreibe, kann ich ja dreimal innerhalb von 20 Jahren so etwas abschreiben. Das heißt, die Rentabilität abschreibungstechnisch ist dramatisch besser als jede PV-Anlage, die man sich überhaupt nur theoretisch vorstellen kann. Aber nun sprachen wir ja von dem Beispiel 100.000 Euro und das passt in der Regel gar nicht mal so sehr. Viele Photovoltaikanlagenkonzepte sind nämlich auf volle Sätze von 400.000 Euro ausgelegt, weil ich bis zu 200.000 Euro an Investitionsabzugsbetrag nutzen kann. Und deswegen werden meistens 400.000 Euro Pakete angeboten und das ist für den einen oder anderen einfach viel zu viel. Er braucht es vielleicht auch gar nicht. Ein gewerblich nutzbares Tiny House beginnt schon bei 70.000, 80.000 Euro, sodass ich in kleineren Häppchen und dann aber auch mit mehreren das ganz anders und viel flexibler organisieren kann. Ein IAB-fähiges Tiny House ist somit auch für jemanden gedacht, der nicht 500.000, sondern vielleicht nur 100.000 im Jahr verdient. Doch womit verdient man nun sein Geld bei diesen verschiedenen Anlagen? Bei Photovoltaikanlagen dürfte es völlig klar sein, ich verkaufe meinen Strom und liefere es in das öffentliche Stromnetz. Die Preise waren steuerlich subventioniert in den letzten Jahren durchaus attraktiv, das ist schon zurückgefahren worden. Die Preise sind natürlich auch schwankend. Und ob es überhaupt zukünftig noch ungehemmt in das Stromnetz eingebracht werden kann, ist ausdrücklich auch fraglich. Warum ist das fraglich? Ganz einfach, weil jede Photovoltaikanlage und jede Windkraftanlage, die zusätzlich ans Stromnetz angeklemmt wird, unser Gesamtstromnetz labiler und anfälliger macht. Wind- und Sonnenstrom sind eben nicht dauerhaft eindeutig einheitlich vorhanden. Und das ist das brutal Gefährliche. Die Zahl der Eingriffe in unser Stromnetz, um ganz deutlich auch Stromausfälle zu verhindern, haben dramatisch zugenommen. Und da bedarf es nicht unbedingt eines großen Fachmenschenwissens zu prognostizieren, dass möglicherweise die Gefährdung des Gesamtstromnetzes irgendwann mal gestoppt wird und damit auch der Einspeisung von PV-Strom eventuell sogar gestoppt wird. Aber es dürfte vielleicht ein weiterer Punkt interessant sein, der für eine 20-jährige Investition spannend sein kann. Ihr werdet mitbekommen haben, dass die Industrienationen gerade vor wenigen Monaten beschlossen haben, Atomkraft zu fördern, mit Ausnahme einer grünen Partei in Berlin. Warum haben sie das gemacht? Na, die Antwort ist erstmal einfach. Atomstrom ist übrigens CO2-neutral, würde für unsere Energiewende hervorragend funktionieren und Atomstrom ist sehr billig. Damit aber nicht genug. Das Zauberwörtchen in diesem Rahmen heißt SMR. Und SMR steht für Small Modular Reactors. Kleine modulare Reaktoren. Und diese werden zukünftig nicht mehr mit Uran-233, sondern mit Thorium gespeist. Diese Technologie ist eine völlig andere und hat mit dem, was wir in Fukushima oder in Tschernobyl erlebt haben, überhaupt nichts mehr vom Grundsätzlichen zu tun. Und die ersten Unternehmen weltweit, chinesische, amerikanische, aber auch europäische, sowie Copenhagen Atomic, haben bereits gemeldet, sie sind serienreif und sie können innerhalb der nächsten Zeit schon liefern. Hier geht es auch nicht um riesige Anlagen, sondern um kleinere Systeme mit 50 oder 100 Megawatt, also kleinen Containern, die sich fast jedes Dorf dann an den Straßenrand stellen kann und damit den Strom für das Dorf besorgen kann. Das Ganze wird natürlich nicht morgen früh kommen, aber wenn ich eine 20-jährige Anlage habe, muss ich damit rechnen, dass hier ein Wettbewerb aufkommt, der einen Preisverfall provoziert, der meine 20-jährige Investition möglicherweise am Ende zum Fall bringen kann. Bei einem Tiny House habe ich natürlich eine völlig andere Situation, weil ich das, wenn ich es zum Beispiel als Ferienhaus nutzen will, natürlich sagen kann, wenn ich an dem Standort keine vernünftigen Quoten an Feriengästen bekomme, dann stelle ich das auf ein anderes Grundstück. Und bei einem Investment von nur 6 Jahren muss ich nicht unbedingt eine Glaskugel unter dem Tisch haben, sondern ich kann das durchaus etwas realistischer prognostizieren. Und wer später selbst einziehen möchte, na gut, der sagt dann eben, dass ich nach 5, 6, 7 Jahren das gewerblich genutzte Ferienhaus in den Privatbestand übertrage und habe sowieso meine Vorteile. Und neben den bereits erwähnten steuerlichen Vorteilen gibt es noch einen weiteren bei Tiny Houses. Da hole ich mir die Mehrwertsteuer in Höhe von 19% wieder zurück und bezahle eigentlich nur den Nettopreis. Ich vermiete es allerdings mit dem gastgewerblich verringerten Mehrwertsteuersatz von nur 7%. Simpel ausgedrückt, wenn ich Geld investiere, bekomme ich 19% zurück und wenn ich Geld einnehme, gebe ich nur 7% ab. Das ist eine Subvention, die tatsächlich enorme Vorteile hat, nämlich eine Differenz von 12%. Damit aber immer noch nicht genug. Was entsteht denn auf der Kostenseite bei einer PV-Anlage und bei einer Tiny-House-Investition? Naja, bei einer Photovoltaikanlage ist das relativ überschaubar. Ich habe einen Wartungs- und Servicevertrag und falls Reparaturen anfallen, habe ich ein paar Rechnungen noch zusätzlich. Das war's dann. Ein Tiny House, das ich gewerblich als Ferienhaus vermieten möchte, muss ich natürlich auch noch einige Sachen zusätzlich kaufen. Das beginnt bei Pött und Pann, Porzellan, Handtücher, Bettzeug, Matratze, Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher. Auch all diese Dinge sind natürlich vorsteuerabzugsberechtigt. Das heißt, ich kaufe auch die nur zum Nettopreis bzw. hole mir auch dafür wieder die Mehrwertsteuer zurück. Also ein Kaffeevollautomat für 800 Euro, den ich übrigens dann sofort abschreiben kann, weil es ein geringfügiges Wirtschaftsgut ist, ein sogenanntes GWG, kostet mich netto tatsächlich gerade mal 670 Euro statt 800 Euro für den Angestellten, der immer als Endkunde immer die Mehrwertsteuer zahlen muss. Kurzum, für alle betrieblich erforderlichen und veranlassten Teile kann ich die Vorsteuer ziehen. Und während ich bei einer Photovoltaikanlage einen Wartungs- und Servicevertrag abschließe, kann ich bei einem Tiny House einen Agenturvertrag abschließen. Das sollte idealerweise eine Tourismusagentur sein, die die Vermarktung, die Vermietung organisiert und obendrein auch die Verwaltung gewährleistet. Das heißt, alle Kosten für mich dann auch entsprechend organisiert, sodass ich selbst keine großen Aufwendungen damit habe. Die vermarktet es dann als mobilen Wohnanhänger in Deutschland und ausgewählten EU-Ländern, so wie es dann markttechnisch genau spannend ist. Das ganze Geschäft läuft selbstverständlich in Deutschland ab, weil es ja auch in Deutschland versteuert werden soll und genau das ist ja auch das Ziel. Spannend wird es natürlich, wenn es gerade nicht um die Ecke steht, sondern möglicherweise irgendwo am Mittelmeer, zum Beispiel auf Kreta. Wenn ich da natürlich für eine mögliche Reparatur selbst Hand anlegen will oder sogar muss, dann muss ich da hinfliegen, dann ist sogar der Flug betrieblich veranlasst. Wenn wir das also vergleichen mit der Photovoltaikanlage, den Risiken des Preisverfalls, der schwankenden Preise, hier kann ich durch Einflüsse des Kaufens von entsprechenden Teilen fürs Haus oder für Aufwendungen für Reparaturen auch ganz anders regeln. Und auch wenn ich so ein Investment als touristische Attraktion managen lasse, bin ich doch gedanklich viel, viel näher an der Tiny House Investition als an einer Photovoltaikanlage. Jetzt planen wir aber das Ganze mal bis zu Ende durch. Bei der Photovoltaikanlage 20 Jahre, bei einem Tiny House 6 Jahre oder 8 Jahre. Was macht man eigentlich mit den Kisten, wenn das Ding durch ist? Wir sprechen ja über bewegliche, abnutzbare Wirtschaftsgüter und weil es abnutzbar ist, darf ich ja überhaupt die Abschreibung vornehmen. Wenn es nicht abnutzbar wäre, dürfte ich die Abschreibung nicht vornehmen. Das ist ja das Interessante. Ja, was ist denn so eine Photovoltaikanlage nach 10 oder 20 Jahren noch wert? Und wer will sowas noch haben? Oder muss ich sie möglicherweise auf eigene Kosten auch noch entsorgen? Wer kann da was sagen? Hat jemand zufällig eine Glaskugel unter dem Tisch? Ja, und hinsichtlich eines Tiny Houses bitte unter den Voraussetzungen, dass es ein echter Hybrid ist, ein Wohngebäude und ein Fahrzeug zugleich, haben wir eine völlig andere Situation. Gehen wir dazu nochmal in den grundsätzlichen Vergleich. Für ein bewegliches Wirtschaftsgut gilt grundsätzlich, ich habe hohe Abschreibungen und am Ende ist es kaum noch was wert. Anders ist es übrigens bei einer Immobilie, da habe ich eine hohe Wertstabilität, aber kann es kaum abschreiben. Bei einem straßenzugelassenen, baugenehmigungsfähigen, möglicherweise energieeffizienten Tiny House sieht das völlig anders aus. Es ist ein bewegliches Wirtschaftsgut, also habe ich die hohen Abschreibungen. Und wenn ich es nach dem Abschreibungszeitraum als Immobilie verkaufen will, dann nimmt es an der Immobilienwertentwicklung teil, weil ich ja alle Papiere für eine Baugenehmigung dabei habe. Dieser Effekt, den muss man sich tatsächlich mehrfach auf der Zunge zergehen lassen. Die ersten Investoren sagen sich, okay, ich habe ja generell ein hohes Gehalt, also kaufe ich jedes Jahr ein Tiny House. Und wenn ich es dann nach 6 Jahren veräußere, habe ich natürlich dann immer etwas warmen Regen. Das geht allerdings nicht so mir nichts, dir nichts, ganz einfach. Wenn ich damit nämlich auf einen Steuerberater, der nur Steuerverwalter ist, zukomme, dann stellt er erstmal eine ganz andere Gegenfrage. Was ist das nun? Ist das eine Mobilie oder ist das eine Immobilie? Und Peterson sagt, ja wie du willst, mal so, mal so. Das macht den ganz normalen Steuerberater völlig wuschig, weil der denkt in Schubladen. Der denkt, Immobilie, die Absetzbarkeit, Mobilie, die Absetzbarkeit. Und wenn ich ein bewegliches Wirtschaftsgut steuerlich abgesetzt habe, dann kann ich nicht die Steuervorteile einer Immobilie nutzen. Die kann ich ja nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen. Bei einem gewerblichen Produkt muss ich immer die Differenz zwischen dem 1 Euro im Buchwert und dem Verkaufspreis wieder versteuern. Und dann sagt er natürlich, dann rechnet es sich ja nicht mehr, wenn ich dann nachher wieder Steuern zahlen muss, dann lohnt es sich ja nicht. Und außerdem kommt der Peters noch mit einem anderen Spruch und sagt, das Problem, dass ein abnutzbares Wirtschaftsgut auch noch wertmäßig erhalten bleibt, das sollten Sie erstmal haben, das haben Sie noch nie gehabt. Also, lieber Steuerberater, machen Sie sich Gedanken, wie Sie das zu dem Vorteil Ihres Mandanten lösen. Und eine Lösung könnte sein, dass man es natürlich völlig verwohnt, wie es natürlich nach 6 Jahren ist, möglicherweise an einen dritten Vertragspartner, vielleicht sogar den Ehegatten, für ein kleines Geld versteuert und dann auch eine kleine Differenz dann zu versteuern hat. Und wenn dann der Ehegatte auf die Idee kommt, es privat verkaufen zu wollen, nämlich dann steuerfrei, dann ist es natürlich eine andere Welt. Und der Nelson Kremers kam ja im letzten Interview auf eine weitere Idee zu sagen, wenn ich ein Unternehmen verkaufen will, und das tue ich in diesem Falle, und ich bin älter als 55 Jahre, dann kann ich einen Betrag von 45.000 Euro bei der Veräußerung steuerfrei einnehmen. Verkaufe ich es dann zu einem höheren Preis als 45.000 Euro, muss ich nur einen Teil an Steuern bezahlen. Und wenn ich das an meine Gattin verkaufe und die das auch nochmal gewerblich nutzt, kann ich sie nochmal steuerlich absetzen, wieder mit Investitionsabzugsbetrag. Also, liebe Freunde, wenn ihr zu einem Steuerverwalter geht und der euch sagt, ja, aber das muss ich doch alles wieder versteuern, dann hat er noch nicht nachgedacht und dann motiviert ihn mal bitte ein wenig über dieses Thema nachzudenken. Und er wird sofort sagen, oh, stimmt auch, habe ich recht, ist eine gute Idee. Ja, und für alle, die jetzt sagen, Mensch, das ist für mich spannend, bitte geht davon aus, dass so etwas grundsätzlich mit einem steueroptimierungsfähigen Steuerberater auch wirklich vorher durchgesprochen werden muss. Und wenn ihr dann feststellt, dass ihr zum Beispiel in diesem Jahr noch eine Investition tätigen müsst, damit ihr das auch in dem Vor- oder Vorvorjahr noch rechtzeitig reinbekommt, dann denkt auch an die Lieferfristen. Also eine PV-Anlage kann durchaus auch eine längere Lieferfrist haben und dann können möglicherweise Preiserhöhungen und Nachschusspflichten erforderlich werden und möglicherweise kommt ihr in das nächste Steuerjahr und dann verfällt es möglicherweise. Für baugenehmigungsfähige, straßenzugelassene Tiny Houses aus unserer Produktion können wir davon ausgehen, momentan Lieferfristen 5-6 Monate. Das heißt, wir sind momentan bereits im Spätherbst. Wer also für dieses Jahr noch was machen will, der sollte in den nächsten Wochen wirklich es anpacken und schnellstens mal ins Gespräch gehen. So, und das sollte es erst einmal als Grundlage für diese Folge gewesen sein. Wer jetzt noch weitergehen möchte, der schaue bitte in die Shownotes. Da sind alle Kontaktdaten, E-Mail, Telefon und so weiter hinterlegt und dann lass uns ins Gespräch kommen. Und bitte vergesst nicht, in der Podcast-App auf den Knopf Folgen zu drücken, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn ich eine neue Folge hochlade, was ja gerade zu diesem Thema momentan sich rasant entwickelt. Und da gibt es noch einen Knopf, der heißt nämlich Teilen. Gebt die bitte an Freunde und Bekannte weiter, die auch dieses Thema vielleicht für sich in Anspruch nehmen würden. Das ist jetzt ein Gebot der Stunde. Ja, und in diesem Sinne verbleibe ich bis zur nächsten Folge. Euer Peter Pedersen.
Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-Haus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.